mich in der Nacht irgendwie nicht früh genug eingeschaltet wegen einer Störung und deswegen haben die es heute Morgen kälter als hier und auch darum ist es schön, bei euch zu sein. Aber natürlich nicht nur darum, ja. Wie werde ich glücklich? Denkt einen kurzen Moment für euch nach. Vielleicht habt ihr schon euch von dieser Frage inspirieren lassen, als das vorhin eingeblendet war. Was würdest du für dich antworten? Wie werde ich glücklich? Nun, zum einen hängt das natürlich davon ab, wie definiere ich denn Glück eigentlich? Wie definiere ich das, was mich glücklich macht? Und ich vermute, dass das auch hier im Raum überhaupt nicht bei jedem gleich ist. Es gibt vielleicht Ähnlichkeiten, aber mit Sicherheit ist es nicht gleich. Vor 2 Jahren gab es in der ARD eine Themenwoche Glück. Das war, so habe ich gelesen, die bisher größte Umfrage zu diesem Thema in Deutschland überhaupt. Und da kamen natürlich ein paar spannende Sachen raus. Da hat man über mehrere Monate insgesamt 50.000 Männer und Frauen befragt, über 14 Jahre. Wie zufrieden oder glücklich sind sie, bist du gegenwärtig alles in allem mit deinem Leben? Und dann hat man das natürlich auch noch differenziert. Das Ergebnis ist, erstaunlich denkt man bei uns Deutschen gar nicht immer so, die Mehrheit der Deutschen ist sehr zufrieden. Manchmal denkt man, wir wären eher so ein unzufriedenes Volk, oder? Nein, die Mehrheit der Deutschen ist sehr zufrieden. Ich habe dann sogar gelesen, dass das im vergangenen Jahr noch gestiegen ist und es hängt nicht mit der Weltmeisterschaft zusammen. Also offensichtlich fast 60% sagen das. Das sind ja schon mal fast 2/3, eine Menge. Dann gibt es so Unterschiede nach dem Alter. Also die unter 30-Jährigen sind glücklicher als die über 50-Jährigen. Und da kann man noch so ein paar Unterschiede machen. Die Zufriedenheitswerte hängen offensichtlich auch davon ab oder werden positiv beeinflusst von einer gewissen Bildung, je nachdem, was für einen Beruf du machst. Und auch wie dein Einkommen ist. Das widerspricht so diesem langläufigen Geld macht nicht glücklich. Komme ich gleich nochmal zu, wie das mit dem Geld ist. Nun sind das natürlich nur Statistiken und Durchschnittswerte. Also können ja 60% in Deutschland sagen, was sie wollen. Es nützt dir ja wenig, wenn es heute Morgen anders ist. Also, aber es sind vielleicht mal ganz interessante Anhaltspunkte. Eine große deutsche Zeitschrift hat auch noch mal deutlicher gefragt und hat rausgekriegt, es hängt schon auch von der jeweiligen Lebensphase ab. Dann haben die rausgekriegt, 71% ist zum Thema Glück wichtig, dass man geistig und körperlich gesund und fit bleibt. Das fand ich eine erstaunlich hohe Zahl. Könnt ihr ja mal so ein bisschen den Gedanken jetzt mitgehen, ob ihr das ähnlich einsortieren würdet. 66%, für die bedeutet Glück, dass die Familie gesund bleibt. 57% sagen finanzielle Unabhängigkeit, das ist für mich Glück. 41% sagen harmonische und liebevolle Beziehungen. Ganz nah dran auch mit 37% gute, verlässliche Freunde. Und nur 9% geben an, also einmal im Lotto gewinnen. Das wäre so richtig Glück. Also nur 9%, immerhin. Würdet ihr das ähnlich sehen oder habt ihr eine andere Wertigkeit auf eurer Skala? Nochmal zur Frage, macht Geld glücklich? Da hat man im März diesen Jahres zum Internationalen Tag des Glücks gezielt zu der Frage nachgefragt und 72% waren der Meinung, doch, es gibt einen Zusammenhang zwischen Geld und Glück, denn Geld gibt dem Besitzer die Freiheit, Dinge zu tun, die Spaß machen. Also da ist Glück jetzt auch mit Spaß so ein bisschen definiert und genauso viele Leute wünschen sich auch ein höheres Einkommen. Also zumindest in Deutschland ist das so. Wenn man weltweit schaut, ist es noch anders. Da gibt es eine Untersuchung, was sind die glücklichsten Länder der Erde? Und das glücklichste Land der Erde auf Platz 1 ist Guatemala. Und Guatemala gehört zu den Ländern mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen. Also offensichtlich ist das mit der Frage mit dem Geld nicht überall gleich oder wird unterschiedlich empfunden. Und da sehen wir schon, wie das hängt damit zusammen, wie definiere ich das eigentlich oder auch wie definiert das mein Umfeld, wie definiert das meine Kultur, womit bin ich da eigentlich groß geworden an der Stelle. Natürlich will ich euch heute Morgen jetzt nicht weiter mit immer noch mehr Umfragen beglücken. Ich will euch mit hineinnehmen, was sagt denn eigentlich die Bibel zum Thema Glück? Und in der Bibel ist das so, dass was wir mit Glück, mit dem Wort Glück verbinden, das hat in der Bibel andere Facetten. Die Wörter heißen manchmal anders, aber man kann das in der Nähe unseres Wortes dann auch ansiedeln. Und schon im Alten Testament gibt es so eine Spur zu dem Thema. Ich will das jetzt nicht komplett beleuchten, aber ein paar Beispiele sagen. In Psalm 1, also es sind schon die ersten Worte in dem Psalm, die fangen an mit wohl dem. Das gibt es öfter in der Bibel, dass auch bei den Propheten wohl dem, manchmal heißt es auch heil dem, je nachdem, ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung, je nachdem man wählt. Und da ist es wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Ein wohlwachsender Baum als ein Bild für den, der sich an Gottes Wort und an Gottes Gesetz hält. Das ist so ein Weg des Glücks im Alten Testament. Er wird dann später im Vers 6, glaube ich, auch bezeichnet mit dem Weg der Gerechten im Gegensatz zum Weg der Gottlosen. Und die Bibel sagt, schau, welchen Weg du wählst. Im Psalm 73, das hatten wir vor, ich glaube, 2 Jahren als Jahreslosung. Da gab es eine moderne Übersetzung, die uns erstmal gar nicht vertraut war oder mir nicht. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich fand das ein schönes Wort, auch wenn das an anderen Stellen anders steht. Die Nähe Gottes bedeutet Glück. Ganz oft in der Bibel, im Alten Testament, finden wir, dass von Segen die Rede ist. Das ist so ein typisches Wort, was auch in der Nähe von Glück steht. Und Segen kann für den Menschen im Alten Testament sehr handfest sein. Wenn ich viele Tiere habe, viele Herden, dann ist das Segen und Glück. Wenn ich viele Kinder habe, dann ist das für den Menschen im Alten Testament Segen und Glück. Wenn ich eine reiche Ernte habe, dann ist das Segen und Glück. Ein anderes Wort, was auch in diese Nähe rückt, ist das Wort Frieden, Shalom im Hebräischen. Und da finde ich eine ganz interessante Beobachtung, dass Glück, anders als in unserer heutigen Gesellschaft, nie nur was ist, was du so für dich alleine hast. Mein individuelles Glück, meine ganz eigene Vorstellung von Glück und ich schaue, wie ich mir mein Leben glücklich mache und wenn es denn gelingt, dann ist es gut. Nein, der Begriff an sich schon ist so, dass er gar nicht ohne die anderen zu denken ist. Shalom, Frieden, gibt es eigentlich immer nur im Zusammenhang mit der Gemeinschaft, im Zusammenhang mit den anderen Menschen, im Zusammenhang mit meiner Familie, im Zusammenhang mit meiner Sippe, mit meinem Volk, könnten sagen mit meiner Gemeinde oder anderen Gemeinschaften, in denen wir stehen. Dass ich glücklich bin und die anderen nicht glücklich sind, das passt für den Shalom nicht zusammen. Und es ist auch immer verbunden mit Gerechtigkeit, mit der Vorstellung, jeder hat und bekommt, was er braucht. Das Alte Testament denkt Glück immer auch in heilen Beziehungen. Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Und dann das Stichwort Heil ist schon gefallen. Das ist auch ein sehr weiter Begriff. Das reicht zum einen in die Beziehung mit Gott hinein oder es erfüllt sich da auch und es reicht hinein bis in die Ewigkeit. Und auf diesen Linien liegt der Text, den ich heute mit euch anschauen oder etwas näher anschauen möchte. Das sind Worte von Jesus, es sind Kernworte von Jesus aus der Bergpredigt, Matthäus 5, 1 bis 12. Ich lese jetzt mal die Übersetzung von Martin Luther mit einem Unterschied. Immer wenn bei Luther selig steht, dann lese ich glückselig, weil ich glaube, dass selig, bei uns klingt das manchmal wie so ein frommer Begriff, irgendwie ein bisschen abgehoben. Aber im Grunde ist an der Stelle immer gemeint, da geht es um Glück pur. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Glückselig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ihr Lieben, ich möchte diese Seligpreisungen oder Glückseligpreisungen heute zunächst einmal nicht so auslegen oder beziehen, wie es oft sehr schnell gemacht wird, nämlich entweder auf irgendwelche Menschen oder Gruppen von Menschen, die Armen, die Leidenden, die Menschen, die sich engagieren für Frieden und Gerechtigkeit. Und ich möchte auch nicht, zumindest nicht zunächst, so direkt auf uns hier schauen. Ich möchte aber zunächst auf etwas anderes hinweisen. Die Seligpreisungen, die zeigen uns nämlich zunächst etwas anderes. Sie weisen uns eigentlich auf das tiefste innere Wesen von dem, der diese Worte ausspricht. Die Seligpreisungen weisen uns auf das Wesen von Jesus. Eines der meistbeachteten Jesusbücher der letzten 10 Jahre stammt von einem brillanten deutschen Theologen, nämlich von Josef Ratzinger oder Papst Benedikt XVI. Der hat ein dickes Jesusbuch geschrieben, ich glaube in 2 Bänden. Erst erschienen, spannenderweise am Reformationstag 2008. Und er legt die Seligpreisungen aus als, Zitat, eine verhüllte innere Biografie Jesu. Das heißt, in ihnen ist etwas verhüllt von der Biografie von Jesus. Und es ist eine Wesens- und Lebensbeschreibung seiner Person und darin liegen natürlich dann Verheißungen, aber Verheißungen für alle, die ihm, die Jesus nachfolgen. Wir haben das eben auch in Vers 1 gehört, dass er, Vers 1 und 2, dass er seine Jünger lehrt an dieser Stelle, nicht die Welt. Jeder kann das hören, jeder kann und soll Jünger werden, aber es ist hier eine Lehre für Jünger. Und ich zitiere 2, 3 Sätze von Josef Ratzinger. Der Jünger ist an das Geheimnis Christi gebunden. Sein Leben ist eingetaucht in die Gemeinschaft mit Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Die Seligpreisungen sind Umsetzung von Kreuz und Auferstehung in der Jüngerexistenz. Aber sie gelten für den Jünger, weil sie zuallererst urbildlich in Christus selbst verwirklicht sind. Das heißt, eigentlich ist die Quelle für all das bei Jesus. Nicht eine Handlungsanweisung, ein Ziel, was uns gesteckt wird, wo wir sagen, na, wenn du dich nur so und so anstrengst, dann wirst du einem Ideal mit eigenen Kräften immer näher kommen und irgendwann, jedenfalls so ziemlich. Nein, es gibt eine Quelle bei Jesus. Und wenn Jesus in uns ist und umso mehr Jesus in uns ist, umso mehr wird auch diese Art von Jüngerexistenz in uns durchscheinen. Lasst uns darum zunächst einmal durch die Brille der Glückseligpreisungen auf Jesus schauen. Da würden wir dann zunächst sagen, Jesus ist der wahre geistlich Arme. Jesus ist der wahre geistlich Arme. Jesus weiß sich nämlich völlig abhängig von seinem Vater im Himmel. In Johannes 5, Vers 19 sagt er, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater im Himmel tun sieht. In dieser Abhängigkeit lebt Jesus, in völliger Abhängigkeit vom Vater im Himmel. Das ist wahre Armut, wahre geistliche Armut. Und das hat dann auch in seinem Leben eine Parallele in der äußeren Armut. Jesus geht nahezu besitzlos durch die Lande. In Matthäus 8, Vers 20 sagt er, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und dann spricht er später nochmal oder an einer anderen Stelle von den Vögeln unter den Himmeln und den Lilien auf dem Feld und sagt, schaut sie euch an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott, der Vater im Himmel, versorgt sie jeden und jeden Tag. Macht euch keine Sorgen, wie viel mehr seid ihr als die Vögel und die Lilien. Gott wird auch euch versorgen. Jesus ist arm, geistlich und äußerlich, als Mensch. Ein zweiter Gedanke, Jesus ist der wahre Leidtragende. Man könnte bei dieser Seligpreisung auch übersetzen, selig sind die Klagenden oder die Trauernden. Es klingt damit, uns ist erzählt, wie Jesus über Jerusalem weint, als die königliche Stadt, die ihren König doch nicht erkennen oder annehmen möchte, ihren Heiland. Und Jesus seufzt, als er einem Taubstummen hilft, als er ihn von dieser erdrückenden Last der Behinderung heilt. Und Jesus weint über den Tod seines engen Freundes Lazarus. Ihm gehen die Augen über, heißt es. Also er kann nicht an sich halten, er schluchzt und klagt. Und er schreit und klagt am Kreuz mit den Worten, die er aus Psalm 22 gelernt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist der wahre Leidtragende. Und Jesus ist auch der Barmherzige. Da könnten wir jetzt viele Heilungsgeschichten aus den Evangelien als Beispiel dafür nehmen, wie Jesus immer wieder voller Erbarmen ist, voller Mitleid, voller Mitgefühl und Einfühlungsvermögen und wie er sich voll gnädiger Liebe all den Menschen zuwendet, die das brauchen, weil ihnen etwas fehlt, den Kranken, den Bedürftigen, den Besessenen. Jesus ist der wahre Barmherzige. Und Jesus ist auch der wahre Sanftmütige. Wir erinnern uns an den sogenannten Heilandsruf, wie er manchmal genannt wird, aus Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, und dann kommt es, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und es gibt auch eine ganze Reihe prophetische Texte im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Das sind die Lieder vom Gottesknecht. Und da ist ganz oft ausgedrückt, hier ist einer oder da kommt dann einer, der ist nicht gewalttätig und manipulativ und mit großer Macht setzt er all das durch, was er vorhat, sondern er ist sanftmütig, das vom geknickten Rohr die Rede, was nicht zerbrochen wird, vom glimmenden Docht, der nicht ausgelöscht wird. Das sind Bilder für eine Zartheit, die zu Jesus passt. Und wenn Leid und Anfechtung kommen, dann wehrt er sich nicht, dann bleibt er freundlich und gütig. Jesus ist auch, das ist der nächste Gedanke, der Friedefürst, der wahre Friedenstifter. Da haben sich ja manche in ihm getäuscht und haben gedacht, er bringt jetzt mit, vielleicht sogar mit Heereskraft, indem er Menschen sammelt, politische Veränderungen in den von Römern besetzten Israel und wird da etwas heraufbringen. Jesus bringt zunächst einmal inneren Frieden, später steht er schon auch für das ganze Friedensreich, für einen sehr umfassenden Frieden. Und weil Jesus selber diesen Frieden überhaupt in sich trägt, wie kein anderer, wehrt er sich dann auch nicht, als er verhaftet wird, geschlagen wird, gefoltert wird. Er lässt auch keine Legionen von Engeln anrücken, wo er sagt, ja klar, könnte ich das tun. Aber er macht das nicht. Und am Kreuz betet er sogar für die Menschen, die ihn verspotten und dann in den Tod bringen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so auf diese Weise bewahrt Jesus sein reines Herz. Er kennt ja schon Versuchungen, wie wir Menschen auch. Das ist uns berichtet, wie er am Anfang seiner Zeit, bevor er oder als er sein öffentliches Wirken beginnt, in die Wüste geht, fastet und dann all die schweren Anfechtungen und Versuchungen durchmacht, die der Teufel ihm stellt. Jesus hat all das durchgemacht, was wir auch manchmal durchmachen an Kämpfen. Später im Garten Gethsemane ist das auch noch einmal berichtet. Aber der einzige Unterschied in Hebräer 4, Vers 15, Jesus blieb ohne Sünde. Uns gelingt das nicht immer. Wir werden dann manchmal schwach. Das unterscheidet ihn von uns. Sein Herz blieb rein. Und ein siebter Gedanke, Jesus hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Er möchte, dass wirklich alle die Liebe Gottes erfahren. Danach sehnt er sich. Er will, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Er hat mal gesagt, die Starken, die brauchen keinen Arzt, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten oder die, die von sich meinen, sie seien gerecht. Den droht er sogar einmal. Und es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und er erzählt Geschichten, wo deutlich wird, den Armen widerfährt Gerechtigkeit, und zwar auf eine sehr konkrete Weise. Da ist die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, vielleicht erinnert ihr euch, wo so Stunde um Stunde immer noch ein paar nachträglich angestellt werden und immer noch mal in den Weinberg zur Arbeit gerufen werden, und alle haben sie dann zum gleichen Zeitpunkt Schluss, und man meint, naja, wer jetzt 8 Stunden gearbeitet hat, der kriegt auch 8-mal so viel wie die, die nur 1 Stunde gearbeitet haben. Das wäre doch gerecht. Nein, Jesus sagt, gerecht ist, wenn jeder kriegt, was er braucht. Und jeder hat eine Familie zu Hause, die am Ende des Tages etwas essen muss, und die Familien sind alle gleich und deswegen kriegen sie auch alle gleich. Das ist schwer zu verstehen. Das würden wir auch nicht automatisch so sagen. Da geht es schon auch nicht nur um die Seele. Und für diese Gerechtigkeit, achtens, die Gerechtigkeit, die die Schwachen stärkt und die Starken zurechtweist, da nimmt Jesus sogar Leiden auf sich. Und letztlich setzt er ja sogar sein Leben ein. Wenn wir das zusammenfassend betrachten, dann sehen wir, Jesus Christus ist der, der alle Glückseligpreisungen erfüllt, wie kein anderer Mensch sonst. Er lebt seine Lehre authentisch, würden wir heute sagen. In ihm liegt deswegen auch das Geheimnis des Glücklichseins. Wo sonst fänden wir Lebensglück, haben wir eben gesungen. Ich habe von einem gelesen, der gesagt hat, ich bin überzeugt, dass Jesus der glücklichste Mensch war, der je gelebt hat. Das habe ich mich in der Tat noch nie gefragt. Das fand ich einen interessanten Gedanken, bei all dem, was er ja erlebt hat und auch durchmachen musste. Ob Jesus wohl der glücklichste Mensch war, der je gelebt hat. Vielleicht, weil er wie kein anderer in seiner Bestimmung war. Was bedeutet das jetzt für uns? Wollen wir schon einen Blick drauf werfen. Für uns, darf ich sagen, Jüngerinnen und Jünger. Ich denke, dass wir hier beisammen sind, weil wir Jesus folgen wollen. Wir verstehen uns so. Es gibt schon viele Möglichkeiten in der Welt, Gutes zu tun. Aber glückselig preist Jesus seine Jünger, nicht die Gutmenschen. Es ist nicht schlecht, etwas Gutes zu tun, aber es ist nochmal etwas anderes. Im Neuen Testament ist der Begriff dafür Schüler, wo wir manchmal Jünger sagen. Also die Menschen, die täglich bereit sind, neu von Jesus zu lernen, wenn sie mit ihm gehen. Die sagen, ich bin bereit, immer mehr so zu werden wie du, mein Herr und Meister. Die bereit sind zu sagen, ich wünsche mir das für mein Leben immer mehr, dass Christus in mir ist. Und dass aus ihm in mir heraus sich mein Leben dann verwandelt, verändert und zum Licht der Welt wird, wie das wenige Verse später. Also das Licht der Welt in mir, und dann sagt er seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt, wenn ich in euch bin. Die Jünger sind die, die ihm hinterhergehen auf dem Weg des Lernens. Und deswegen lasst uns diesen Weg jetzt noch einmal schauen für uns. Was bedeutet denn das? Geistlich arm. Das werden wir nicht einfach, indem wir mittellos werden. Kann auch damit mal zu tun haben. Geistlich arm sind Menschen, die alles, was sie sind und haben, ihrem Vater im Himmel verdanken. Verdanken. Manche haben das vielleicht verfolgt auf den Büchertischen oder in den Zeitschriften, dass wir jetzt am Erntedankfest ein Jahr der Dankbarkeit begonnen haben. Verschiedene christliche Werke, Institutionen, Firmen und so haben das vom Erntedankfest 2015 bis 2016 auf den Weg gebracht. Jeder kann sich da anschließen, und der Gedanke ist, diese innere Haltung der Dankbarkeit wieder neu einzuüben, zu wissen, alles, was ich bin und habe, das verdanke ich einem anderen. Und ich weiß mich abhängig von seiner Fürsorge. Wer geistlich arm ist, ist nicht stolz auf seinen Besitz oder seine Leistung. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer kann dem Satz zustimmen, jeder ist seines Glückes Schmied, dann würden doch viele sagen, so nicht. Und trotzdem steckt das manchmal tief in uns, auch wenn wir andere Menschen betrachten. Dann denken wir, jo, warum tut der nicht ein bisschen was mehr für sein Glück? Könnte er doch gut hinkriegen. Gott die leeren Hände hinhalten und sagen, Jesus, ich weiß, ohne dich kann ich nichts tun. Du bist der Weinstock, ich bin wenn es gut geht, die Rebe. Und von dir kommt alle Kraft. Die Leidtragenden oder die Klagenden, die Trauernden, das sind die, die mit den Weinenden weinen, um es mit Paulus zu sagen. Mit den Fröhlichen fröhlich sein, aber auch mit den Weinenden weinen. Manchmal tragen die Leidtragenden auch eigenes Leid, auch das klingt hier mit. Und vielleicht sind sie gerade deswegen so gut in der Lage, auch das Leid von anderen mitzutragen und sich einzufühlen und zu spüren, wie schlimm das ist, was die jetzt mitgemacht haben. Und Leidtragender zu sein bedeutet, ich lasse das an mich ran, was da an Leid um mich herum auch ist. Ich habe vor einigen Wochen wieder einmal über die Geschichte vom barmherzigen Samariter gepredigt. Und da fiel mir das auf, was diese drei Menschen unterscheidet, die da an dem Verletzten vorbeigehen. Bei dem Priester und bei dem Levit ist wortgleich gesagt, die wechseln die Straßenseite. Die gehen auf Distanz. Und bei dem Samariter, der geht auf den Verletzten zu. Das heißt, er geht nicht auf Distanz, sondern lässt das zu, dass er näher rankommt, lässt auch zu, dass ihn das dann berührt und dass er auf einmal nicht mehr so weggehen kann. Das ist der Unterschied, er lässt sich berühren vom Leid des anderen. Und ihr habt das alle ja auch verfolgt und es ist schön, dass hier heute Morgen auch Menschen aus anderen Ländern mit weiten Wegen bei uns sind. Wenn Flüchtlinge zu uns kommen, dann ist es wichtig, dass wir das eben nicht aus der Fernsehperspektive, aus der Distanz betrachten, sondern dass wir Begegnung wagen, zum Beispiel im Café Terra oder an anderen Stellen, wo das möglich ist. Dass wir die Geschichten hören, was haben die denn erlebt, auch wenn uns das dann vielleicht sehr nahe geht und wir das kaum begreifen können, wie ein Mensch sowas durchmachen kann. Wenn Christus in uns ist, dann lässt die Not uns nicht kalt. Und wir können das immer wieder Gott klagen und ihm vorhalten in einem Gebet, das auch zur Tat führt, solange bis wir eines Tages dann den wunderbaren Tag erleben. In Offenbarung 21 ist uns das verheißen, wo es dann kein Leid mehr gibt, kein Geschrei, keine Schmerzen, nicht einmal den Tod. Aber solange sind wir Leidmittragende. Die Sanftmütigen, die verzichten auf Gewalt und Brutalität. Und auch da würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, jo, das tue ich auch. Meistens wenigstens, ja. Okay. Aber man kann auch mit seinen Worten sehr hart sein. Man kann auch mit Worten töten. Da müssen wir uns schon alle sehr viel genauer prüfen, wie viel Sanftmut wir an der Stelle in uns tragen. Manchmal müssen wir das ja aushalten, dass Menschen unsere Liebe ablehnen. Oder wenn wir ihnen von Jesus erzählen, dass sie sagen, oh, danke, wenn es gut geht, sagen sie danke. Und dann zu sagen, ja, ich setze aber auch niemanden unter Druck, weil das nicht der Weg Jesu ist. Ich werde nicht jähzornig, ich werde auch nicht rechthaberisch. Das ist schwer. Wenn man denkt, ja, ich habe aber doch recht. Ich habe es doch erlebt. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Sanftmut. Und da stehen noch eine Reihe andere von Früchten aus diesem Früchtemix des Heiligen Geistes. Selbstbeherrschung, Güte, Freundlichkeit, Liebe, Geduld, Friede, Güte, Treue. Einige von diesen Dingen tauchen ja hier auch bei Jesus in den Seligpreisungen auf. Die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, das sind die, denen die Schwachen am Herzen liegen. Die Obdachlosen, die Flüchtlinge, von denen war schon die Rede. Die Menschen, die sich ver- und überschuldet haben. Die Menschen, die an irgendeiner Sucht erkrankt sind. Alkoholsucht, Tablettensucht, Spielsucht. Die, die gescheitert sind, vielleicht an dem guten Vorhaben, ihre Ehe nach christlichen Maßstäben zu führen und immer beisammen zu bleiben. Oder an ganz anderen Lebenszielen gescheitert sind. Und die, die Jesus noch nicht kennen, diese Schwachen liegen denen am Herzen, die nach Gerechtigkeit hungern. Und denen brennt die Sehnsucht im Herzen, wie wir es im Vater unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So wie es im Himmel ist, so soll es hier immer mehr auch auf der Erde werden. Und diese Sehnsucht treibt sie oder uns dann hin, auch zu den Menschen in der Nachbarschaft, bei denen, die bei uns wohnen, Arbeitsplatz, Schule. Ich glaube, so habe ich den Gedanken, hatte ich, an dieser Stelle, dass wir mit unseren Kirchen in einer Zeit leben, in denen die Einheit, das ist ja auch immer was, was mir wichtig ist, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, wo die Einheit vorangetrieben werden könnte durch die Männer und Frauen in allen Konfessionen, die auch vereint werden durch den Hunger nach Gerechtigkeit. Wenn wir gemeinsam die Not anpacken, die uns in unserer Stadt Jesus vor die Füße legt. Ich glaube, wir sind in Castellón da auf einem Weg. Da hat sich was gewandelt, aber wir sind noch nicht weit genug. Und ich schließe mich da selber mit ein, weil das manchmal auch schwer ist. Was kann ich denn da tun? Es sind die Täter und Beter, die die Einheit voranbringen können. Vor allen Dingen die, die für beides brennen. Und dann die Barmherzigen, die, die sich anrühren lassen von der Not des anderen. Davon habe ich eben schon erzählt. Die Barmherzigen, das sind die, wenn sie im Leben eines anderen sehen, am besten natürlich erstmal im eigenen, aber auch im Leben der anderen, da läuft etwas schief. Das gibt es ja manchmal. In der Tat laufen auch Dinge in Gottes Augen schief. Aber dann sind die Barmherzigen die, die nicht nur sagen, oh, das ist falsch. Auch das ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Erkenntnis zu sehen. Wo sind falsche Motive? Aber dann sehen sie immer noch, was mit Gottes Augen dahinter ist. Dann sehen sie, wo dieser Mensch immer noch auch bedürftig ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das ist ein Klassiker, ganz oben auf der Liste von jungen Leuten, wenn sie ihren Konfirmationsspruch aussuchen. Manchmal haben wir mehrere, weil die Jugendlichen in der Zeit irgendwie spüren, kommen eigentlich gar nicht so richtig klar, ich weiß nicht, wie ich mich äußerlich anziehen soll und mal so, die einen sagen dies, die anderen das und ich weiß gar nicht, was meine Identität ist. Und dann zu wissen, da ist jemand, der sieht mein Herz an. Egal, was ich nach außen zeige oder wie schräg ich drauf bin. Und die Barmherzigen, die sehen das. Die sehen nicht nur, das ist ein Schuldiger, das ist ein Täter. Nein, die sehen auch, das ist ein Bedürftiger. Einer, der die Liebe Gottes braucht. Die Menschen reinen Herzens, das sind nicht die, die mit reinem Herzen geboren sind, sondern das sind die, die ihr Herz rein halten und die das Böse auch bewusst meiden, das es ja reichlich gibt überall in unserem Umfeld. Und wenn du, natürlich gibt es das überall in unseren Häusern und wenn du dann zu Hause an deinem Computer sitzt, brauchst du es nur anzuschalten und es ist nur einen Klick weit. Aber das sind auch die, die böse Worte bewusst meiden, Gerüchte, Tratsch und Geschwätz, hässliche Gewohnheiten, liebloses Verhalten. Die sagen, ich versuche, das nicht mitzumachen, wenn das an mich herangetragen wird. Die Friedensstifter sind bereit zu vergeben. Vergebung ist vielleicht der wichtigste Weg zum Frieden. Und ich bin auch bereit, als Erster zu vergeben. Manchmal denkt man, ja, ich werde schon vergeben, aber soll doch der andere mal kommen. Der hat ja auch angefangen. Die Menschen, die zweite Meile mitgehen, die sagen, ja, du hast mich um etwas gebeten und ich gebe dir sogar noch mehr. Die Friedensstifter sind auch die, die manchmal die Spannungen aushalten zwischen den Fronten in der Politik und in der Gesellschaft, die dann Brücken bauen. Manchmal sind sie auch als Fürbitter in diesen Riss gestellt zu spüren. Ich bin nicht auf der einen Seite, ich bin ja auf der anderen Seite, aber Gott will, dass ich hier meinen Fürbittdienst tue und dann aber auch im Konkreten Brücken bauen, Kompromisse suchen. Diplomatisch sein, das heißt nicht, dass man nicht auch manchmal prophetisch sagen kann, was von Gott richtig ist. Miteinander reden, statt auf Distanz gehen und sich abzugrenzen. Und dann als letztes die, um der Gerechtigkeit willen geschmäht und verfolgt werden. Zurzeit sind das nach Schätzungen ca. 200 Millionen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Zumindest kam es bei mir gestern an, ging eine eilige Gebetsbitte über die Handys. Vielleicht habt ihr das auch in Teilen bekommen, dass der sogenannte Islamische Staat im Irak die größte christliche Stadt Qaraghosh übernommen hat. Und dann ging die Nachricht über die Handys, es wären hunderte Männer, Frauen und Kinder geköpft worden. Ich konnte das in den Nachrichten nicht entdecken. Vielleicht wisst ihr mehr darüber und könnt mir gleich was sagen. Schlimme Grausamkeiten als ein Beispiel, als ein aktuelles Beispiel, wie es eben leider immer wieder auch passiert, manchmal in dieser drastischen Form, aber oft auch in der Form, dass Christen in Ländern nicht die Freiheit haben wie andere. Und wir als Gemeinde in der Freiheit dürfen nicht vergessen, für sie zu beten und für sie einzustehen. Das ist, wenn man diese Menschen fragt, was ist für euch das Wichtigste? Dass ihr an uns denkt, dass ihr für uns betet. Und hier und da kann man auch Werke unterstützen, die eben dann undercover in diese Länder gehen und versuchen, die Gemeinden dort zu stützen. Und nun fast zum Schluss noch einmal die spannende Frage. Ja, wie kann Jesus denn all diese Christen und uns mit ihnen glücklich preisen? Ist denn das echt das richtige Wort für das, was ich jetzt gerade so erzählt habe? Sind es nicht eigentlich die Dummen statt die Glücklichen? Ja, also wenn man immer sagt, ich bin der, der nachgibt, ich bin der, der vergibt, ich bin der, der sich verfolgen lässt. Und dann sagt Jesus, du bist glücklich. Und das nicht die, die eigentlich nicht kapiert haben, wie die Welt funktioniert. Ja, aber ich glaube, nein, wir sind nicht die Dummen. Wir werden das Geheimnis der Glückseligkeit erfahren, allerdings anders, als das anfangs in den Umfragen angeklungen ist. Vielleicht haben wir Glück und haben auch ein gutes Aus- und Einkommen, aber das ist nicht das, worum es Jesus geht. Und wir werden auch nicht erst in der Ewigkeit belohnt. Manche Dinge werden wir erst dann bekommen, aber es fängt nicht erst dann an. Wer so lebt, dass er versucht, immer mehr Christus in mir zu haben, auf den warten eine Fülle von Verheißungen. Und die lese ich uns jetzt nochmal. Dir gehört dann das Himmelreich, das ist zweimal gesagt. Du wirst getröstet werden. Du wirst das Erdreich besitzen. Du sollst satt werden an Gerechtigkeit. Du wirst Barmherzigkeit erlangen. Du wirst Gott schauen, was für eine schöne Verheißung. Du wirst ein Kind Gottes heißen und sein. Und du wirst eine reiche Belohnung empfangen, spätestens im Himmel. Das ist schon eine Spannung. Aber ich glaube, in dieser Spannung leben wir mit unserem Glücklichwerden. Paulus konnte sagen, 2. Korinther 4, 8 bis 10, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit dann auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und in 2. Korinther 6, 9 bis 10, wir dienen Gott als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist eine Spannung, aus der kommen wir nicht raus, aber das ist auch ein Glück, was nicht oberflächlich ist. Das ist der Unterschied. Und ich möchte schließen mit dem Beispiel einer Frau, die das so ähnlich erlebt hat, wie Paulus das hier beschrieben hat. Es ist die eritreische Gospelsängerin Helen Berhane. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie hat in einem Interview erzählt von dem, was sie erlebt hat. Und hat sie erzählt, wie sie gefangen genommen worden ist und schwer misshandelt. Und zwar deswegen, weil sie die gute Nachricht von Jesus Christus weitergibt. Und letztlich kommt sie überhaupt deshalb nur frei, weil die Polizisten sie so misshandelt haben, dass sie denken, diese Frau wird das nicht mehr überleben. Und deswegen lassen sie sie auch. Und dann überlebt sie es aber doch. Und einmal wird Helen verhört und dann wird sie gefragt, warum hörst du nicht auf, von Jesus weiterzuerzählen? Sie antwortet, ich kann nicht anders, als dem Beispiel meines Meisters zu folgen. Und daraufhin kommt sie 4 Monate lang so in einen Metallschiffscontainer. 4 Monate grausame Einzelhaft. Und ausgerechnet über diese Zeit sagt sie, für mich war das die beste Zeit in meiner Haft. Unglaublich. Für mich war das die beste Zeit in meiner Haft. Warum? Ich kam an Papier und an einen Stift und mit viel Freude schrieb ich Lieder und Zeugnisse. Jeden Tag schrieb ich 4 oder 5 ermutigende Botschaften für meine Mitgefangenen. Sehr beeindruckend und sehr deutlich, dass die tiefste Gottesnähe vielleicht manchmal gerade in anderen Zeiten entsteht, als nur in den oberflächlichen, wo alles gut läuft. Glück und glückselig sein ist manchmal anders, als wir uns das so denken. Aber glückselig wartet auf jeden, der Jesus konsequent folgt. Und heute sind wir miteinander herausgefordert, diesen Worten und Verheißungen neu zu vertrauen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für das Geschenk deines Lebens, dass wir an dir sehen, was Glück bedeutet und wahrhaft in seiner Berufung zu sein. Du siehst, wo wir manchmal in Spannungen stehen, wo es uns schwerfällt, Dinge auszuhalten, vielleicht auch, weil wir Christen sind oder weil wir versuchen, deinem Willen zu folgen. Gib uns Kraft, den Weg weiterzugehen und führ uns hinein in die Tiefe deines Glücks, dass wir immer mehr in deine Spur kommen und auch sehen, wie du uns reichlich segnest. Amen.